Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Wir beginnen mit der Nachricht, die uns vor einer guten Dreiviertelstunde erreichte. Nach dem WM-Debakel der deutschen Mannschaft hat es die erste personelle Konsequenz beim Deutschen Fußballbund gegeben. Der langjährige Teammanager der Nationalelf, Oliver Bierhoff, hat seinen Vertrag beim DFB vorzeitig aufgelöst. 4 Tage nach dem erneuten WM-Vorrundenaus in Katar beginnt also die Suche nach der Neuaufstellung. Und wir erreichen unseren Kollegen Markus Bark live in Doha bei der WM in Katar. Markus, man wollte sich beim DFB ja erst einmal zusammensetzen, das WM-Aus analysieren. War dieses Aus für Oliver Bierhoff nun zu erwarten oder doch überraschend, dass es so schnell ging?
Zu erwarten war es nach unseren Infos schon. Das ist jetzt keine Überraschung mehr gewesen, dass es in dieser Woche passiert. Dass es heute passiert und mitgeteilt wird, das war schon sehr überraschend. Ich war gerade beim Spiel Japan gegen Kroatien, als uns beim Rausgehen, als uns die Nachricht erreichte. Und dann wurde natürlich hektisch recherchiert. Es gab heute ein Krisengespräch, so muss man das wohl nennen, an dem Oliver Bierhoff und der Aufsichtsratschef der DFL, Hans-Joachim Watzke, beteiligt waren. Da wurde um die Auflösung des Vertrages diskutiert. Und dass dann heute Abend um die Zeit nach 10 Uhr noch eine Pressemitteilung rausging des DFB, das zeigt, dass da schon gewaltig Druck auf der Sache war.
Ist Bierhoff jetzt sowas wie ein Bauernopfer, weil es einfach eine Konsequenz geben musste, oder könnte es da noch mehr geben?
Also eine Konsequenz musste es, denke ich, schon geben, weil das war jetzt das dritte frühzeitige Scheitern bei einem Turnier. Und Oliver Bierhoff verkörpert wie kein anderer das Gesicht der Nationalmannschaft. Diese Nationalmannschaft, die sportlich enttäuscht hat, aber die sich vor allen Dingen auch in den vergangenen Jahren dermaßen von den Fans entfremdet hat, dass man mit Blick auf die EM im eigenen Land jetzt Konsequenzen ziehen musste und dass es da in erster Linie Oliver Bierhoff treffen kann und treffen muss, das war eigentlich klar.
Und was ist mit dem Bundestrainer? Wackelt der Stuhl von Hansi Flick denn auch?
Ich hätte bis vor 2-3 Tagen gesagt nein, und inzwischen muss man sagen, da könnte auch was passieren. Das ist nicht wahrscheinlich, aber Hansi Flick, muss man wissen, ist sehr gut befreundet mit Oliver Bierhoff. Die sind schon lange bekannt. Und es gibt gewaltige Diskussionen innerhalb des DFB, das ist klar nach so einem Ereignis. Und Hansi Flick wird sich jetzt vielleicht auch zurückziehen und überlegen, was er macht. Ich will es nicht ganz ausschließen, halte es aber dennoch für unwahrscheinlich.
Markus Bark, live aus Doha mit Informationen zum Aus von Oliver Bierhoff. Vielen Dank für die Informationen. Diese Woche ist die Ampelregierung seit einem Jahr im Amt und die Koalition hätte es sich damals sicher nicht träumen lassen, wie anders dieses erste Jahr doch verlaufen sollte als geplant. Die von Kanzler Scholz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ausgerufene Zeitenwende wirkt in viele Bereiche der Gesellschaft. Besonders betrifft sie aber die Bundeswehr und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Nach jahrelangem Schrumpf und Sparkursen soll unsere Armee jetzt wieder zur schlagkräftigen Truppe werden. Und dazu gehören auch neue Kampfjets vom US-Typ F-35, die die Tornado-Flotte ablösen sollen. Doch wie sich derzeit bei vielen Bundeswehrbereichen zeigt, Stichwort Munition, Wille und Wunsch sind das eine, die Umsetzung das andere. Christine Schwietzer.
Die F-35, das wohl modernste Kampfflugzeug der Welt. Das Cockpit steckt voller Hightech. Ein technisches Wunderwerk, in jeder Lage überlegen, schwärmt der amerikanische Hersteller und lobt die Tarnfähigkeiten der F-35.
So kann die F-35 feindliche Ziele treffen, ohne jemals entdeckt zu werden.
35 dieser amerikanischen Kampfjets soll auch die Bundeswehr bekommen. Kostenpunkt etwa 10 Milliarden Euro. Sie sollen die überalterten Tornados ersetzen. Dafür muss der Flughafen Büchel in der Eifel bis 2026 ausgebaut werden. Doch das könnte länger dauern. Auch die Zulassung der Jets nach EU-Standards ist fraglich und es könnte teurer werden. Die Ministerin in Erklärungsnot. In der Beschlussvorlage für den Haushaltsausschuss verweist ihr Ministerium vorsorglich auf die Probleme. Die Opposition ist deshalb schon mal vorsorglich empört.
Die Ministerin ist schon für Pleiten, Pech und Pannen zuständig. Und das können wir uns in der aktuellen Situation nicht leisten, sondern wir brauchen tatsächlich echte Führung.
Lamprecht schweigt vorerst dazu. Doch Zweifel am Projekt und der Ausführung regen sich auch beim Koalitionspartner, den Grünen.
Das Verteidigungsministerium selbst hat erhebliche Risiken beschrieben bei der Zulassung, bei der Infrastruktur. Insofern gibt es diese Risiken und sie sind groß. Und bei einem Projekt von 10 Milliarden Euro müssen wir da natürlich ganz genau nachfassen, um diese Risiken möglichst auszuschließen.
Der Inspekteur der Luftwaffe twittert dagegen, Deutschland suche Probleme, wo andere europäische Nationen keine sehen. Rückendeckung für die Ministerin. Lamprecht hatte sich zuletzt auch im Kabinett unbeliebt gemacht beim Finanzminister. Es geht um fehlende Munition für die Bundeswehr. In einem Brief an Lindner hatte Lamprecht mehr Haushaltsmittel für die schnellere Produktion von Munition angefragt. Die Antwort aus dem Finanzministerium: besser planen. Vertreter der Rüstungsindustrie hätten kritisiert, dass Planungen und Bestellungen im Verteidigungsministerium teils intransparent, inkonsequent und zu bürokratisch seien.
Das Bundesministerium der Verteidigung ist eine Riesenbehörde, die auch jetzt lernen muss, dass wir in einer völlig anderen Situation sind. Die Friedensdividende ist vorbei, wir haben einen Krieg in Europa und jetzt muss gehandelt werden. Und deswegen kann ich nur allen Bedenkenträgern sagen, am besten ziehen Sie Leine.
Hat die Ministerin ihren Laden noch im Griff? FDP und Grüne erwarten jetzt volle Konzentration auf die Beschaffung des Überfliegers aus Amerika.
Und über die Baustellen der Bundeswehr unter der Führung von Verteidigungsministerin Lamprecht habe ich am Abend mit Oberst André Wüstner in Berlin gesprochen, dem Vorsitzenden des Deutschen Bundeswehrverbands. Guten Abend, Herr Wüstner.
Guten Abend, Herr Zamparoni.
Dass sich bei einem so zentralen Projekt wie der Ablösung der Tornados durch F-35-Jets jetzt schon Querelen abzeichnen sollen, ist das hausgemacht oder liegt sowas in der Natur der Sache?
Naja, ich muss sagen, das hat mich schon sehr verwundert am gestrigen Tage. Insbesondere, dass nicht nur die Opposition Kritik geübt hat, sondern insbesondere Haushaltspolitiker aus der Ampel selbst. Und das ist eine besondere Qualität. Ich weiß nicht, woran es mangelt, ob es Kommunikation war oder schon Vertrauen in Richtung Verteidigungsministerium. Wichtig ist, dass es gelöst wird. F-35 ist elementar, aber genauso noch weitere Vorlagen für die nächsten Tage, Funkgeräte und mehr. Die Zeitenwende muss endlich spürbar werden.
Und wie deuten Sie das, dass das aus den eigenen Reihen kommt, diese Kritik?
Ja, ich glaube eben, es gibt Kommunikationsdefizite. In den letzten Wochen ist ja aufgefallen, dass alle übereinander statt miteinander sprechen. Parlament über Regierung, Regierung über Rüstungsindustrie. Und ja, beispielsweise Stichwort Munition, da hat man sich ja im Kanzleramt dann mal zusammengesetzt. Aber die Zeitenwende muss als Ganzes verstanden werden. Wir haben eigentlich keine Zeit, keinen Raum für dieses Geplänkel. Wir müssen sehen, was wir die Rüstungsprojekte jetzt nach vorne bringen, denn wir haben keine Zeit.
Wir haben keine Zeit und aus dem FDP-Finanzministerium hören wir, das Problem, heißt es da, bei der Munitionsbeschaffung, Sie haben es gerade angesprochen, das ist ja das andere Problem, nicht nur das von den F-35-Jets. Das liege an der, Zitat, komplizierten, teils intransparenten und inkonsequenten Bedarfsplanung sowie bürokratischen Bestellprozessen. Ist das jetzt sowas wie Friendly Fire?
Auch das verwundert in der aktuellen Zeit. Und dennoch wissen wir natürlich alle von außen betrachtet und wir als Berufsverband seit Jahren bemängelt, dass die Beschaffungsprozesse und Strukturen nicht optimal sind. Es war ja eigentlich auch ein Schwerpunkt der Ministerin, das zu verbessern. Ich glaube, man ist da noch nicht am Ziel. In diesem Jahr hat man mit dem Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz schon Rahmenbedingungen verändert, Stichwort Vergaberecht. Aber ich glaube, da ist noch mehr zu tun und ich hoffe, dass es gelingen wird. Denn im nächsten Jahr muss man schon in die Realisierung gehen. Da gibt es Unmengen an Projekten, an 25 Millionen Vorlagen. Wir haben da keine Zeit für Fehleranalysen, sondern es muss dann wirklich passen. Geschwindigkeit ist das Gebot der Stunde.
Haben Sie denn den Eindruck, dass das klappt im Verteidigungsministerium unter Führung von Ministerin Christine Lamprecht?
Ja, vollkommen klar, das rumpelt enorm. Wir wissen ja, die Ministerin ist mit einem Team ins Verteidigungsministerium gekommen, das nicht sicherheitspolitisch erfahren war und dann braucht es eine Zeit. Dann der Ukraine-Krieg, der seitdem wirkt, eine Gleichzeitigkeit von Krisen, das hat ja die gesamte Bundesregierung als Herausforderung. Und dennoch muss man jetzt sehen, dass man die angekündigte Bestandsaufnahme, die im Koalitionsvertrag verortet ist, jetzt tatsächlich veröffentlicht und einen Plan kommuniziert, auflegt, wie man die Bundeswehr in die Zukunft führen möchte. Wir haben enorme Herausforderungen im Bereich Personal, Material, Infrastruktur. Und die Menschen der Bundeswehr, die enorm unter Druck sind, die erwarten jetzt einen Plan und vor allem Lösungskompetenz.
Haben Sie denn den Eindruck, dass diese Lösungskompetenz da ist und 9 Monate nach der Zeitenwende-Rede des Kanzlers, dass die Bundeswehr und auch das Ministerium und die Ministerin diesen neuen Auftrag auch verstanden haben?
Ich denke schon. Was ich wahrnehme, ist, dass die Ministerin momentan jeden Stein umdreht. Aber zur Wahrheit gehört, sie hat natürlich ein Haus übernommen und eine Art Verteidigungspolitik der letzten 10, 15 Jahren, die war katastrophal. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass sie manch Stein, den sie aufhebt, sagt, um Gottes Willen hätte ich den mal liegen gelassen. Aber es ist nun mal ihre Verantwortung als Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt, jetzt damit umzugehen und die Bundeswehr geordnet in die Zukunft zu führen. Das ist ihr Auftrag und den muss sie erfüllen.
Ist das vielleicht auch der Grund, warum sich das Kanzleramt und auch der Kanzler immer mehr in Wehrressortfragen einschaltet, so als würde er seiner Ministerin da die Umsetzung der Zeitenwende nicht zutrauen?
Ja, der Bundeskanzler weiß ganz genau, dass er federführend ja mit der Zeitenwende-Rede das Thema Sicherheit und Wehrhaftigkeit gesetzt hat. Erstens mal muss man sagen, Wehrhaftigkeit und Sicherheit bezieht sich nicht nur auf das Verteidigungsministerium, aber natürlich dort zentral. Und mit dem 100-Milliarden-Paket ist ja auch eine Anschubfinanzierung da. Und deswegen muss man auch liefern. Er steht selbst in der Verantwortung, bis 2025 diese NATO-Zusagen zu erfüllen. Und das ist eine enorme Herausforderung. Und ja, es ist auch gut, dass der Bundeskanzler sich immer wieder einschaltet, weil es ist eben elementar. Kern staatlichen Handelns bleibt innere und äußere Sicherheit. Und deswegen muss er mitverantworten. Verantwortung übernehmen.
Sagt der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, Oberst André Wüstner. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke ebenso.
Verteidigungsministerin Lamprecht und die Probleme bei der Bundeswehr. Dazu die Meinung von Stefan Stuchlik vom Westdeutschen Rundfunk.
Muss Christine Lamprecht wegen des Kampfbombers F-35 zurücktreten? Nein, das heute ist kein Skandal. Den Aufschrei aber hat sich das Ministerium selbst zuzuschreiben. Mittlerweile wittert man eben sogar dort große Pannen, wo es gar keine gibt. Christina Lamprecht hat ein Schlüsselministerium für die Zeitenwende und Woche für Woche kommen neue Details zum Vorschein, die vor allem eins beweisen: Im Verteidigungsministerium selbst hat es noch keine Zeitenwende gegeben. Nur ein Beispiel. Wenn der Bundeswehr etwa Munition im Wert von 20 Milliarden Euro fehlt, würde man davon ausgehen, dass erst der dringendste Bedarf ermittelt, dann mit der Industrie gesprochen und am Ende gesagt wird, wie viel Geld man im Haushalt braucht. Das Verteidigungsministerium macht es genau umgekehrt. Erst wird der Haushalt beschlossen, dann mit der Industrie gesprochen, jetzt festgestellt, dass viel Geld fehlt und danach schreibt Lamprecht einen Bettelbrief an den Finanzminister. Professionell würde ich das nicht nennen. Fehlplanung und Lethargie aber sind nicht nur Schuld von Christine Lamprecht. Über Jahre sind im Ministerium dieselben Menschen für Rüstung und Beschaffung zuständig, die augenscheinlich glauben, auch wenn es in Europa Krieg gibt, könne und solle man an den Routinen nichts ändern. Die Frage von uns allen, warum mit 100 Milliarden Euro Sondervermögen und über 50 Milliarden Verteidigungshaushalt so wenig funktioniert, ist keine Majestätsbeleidigung, sondern mehr als berechtigt. Ein Rücktritt von Christine Lamprecht wird nicht viel bringen, solange in Ministerium und Beschaffungswesen nicht neues Rüstungsfachpersonal arbeitet oder das alte nicht grundlegend umdenkt. Wenn die Ministerin aber das nicht ändern will, wird sie zurücktreten müssen.
Die Meinung von Stefan Stuchlik. Nachdem die Zahl der Geflüchteten im Sommer und Herbst nachgelassen hatte, könnten es jetzt im Winter wieder deutlich mehr Menschen werden, die aus der Ukraine fliehen. Wenn nämlich die russischen Angriffe weiter so gezielt die Infrastruktur zerstören, dass nicht nur Straßen und Brücken unpassierbar werden, sondern ganze Städte zeitweise ohne Strom und Heizung auskommen müssen. Und die kalten Wintertemperaturen den vielen Menschen kaum eine andere Wahl lassen. Auch heute wieder heulten fast in der ganzen Ukraine die Sirenen zum Luftalarm. Es gab massiven Raketenbeschuss. Unser Reporter Robert Kempe war in den vergangenen Tagen in der Frontstadt Cherson unterwegs und hat folgende Reportage mitgebracht.
Bereits am frühen Morgen ist Karen in Cherson unterwegs. In seinem Rettungswagen hat der freiwillige Helfer schon einige brisante Situationen erlebt. Seit Tagen evakuiert er nun Kranke aus der südukrainischen Stadt. Es vergeht kein Tag, an dem ich den Menschen nicht helfe. Fast 9 Monate war die Stadt unter russischer Besatzung. Nun wird sie täglich von den Russen beschossen. Die Schäden sind überall sichtbar. Häuser sind zerstört. Der Rauch der Angriffe durchzieht ganze Wohnviertel. Nach Angaben der lokalen Behörden sind in den vergangenen beiden Wochen 19 Zivilisten durch den Beschuss ums Leben gekommen. Valentina will mit ihrem Mann Juri Cherson verlassen. Der Rentner ist sehr krank und kann nicht aufstehen. Sie haben sich an Karin gewendet. Um Juri zum Rettungswagen zu bringen, ist er auf Hilfe der Nachbarn angewiesen. Die Flucht ist für das ältere Paar der letzte Ausweg.
Hier gibt es nicht genug Ärzte. Sie werden für die Verwundeten gebraucht. Deshalb müssen wir hier weggebracht werden. Wir haben Angst. Wir haben die Explosionen miterlebt, die es hier in der Siedlung gegeben hat. In den Wohnungen funktioniert die Heizung nicht mehr. Über die Hälfte der Nachbarn haben die Siedlung bereits verlassen, so Karin. Jedes Mal, wenn ich hierher komme, bittet jemand im Nachbarhaus um eine Evakuierung. Während Valentina und ihr Mann in Sicherheit gebracht werden, sind viele Menschen hier auf sich allein gestellt. Lena weiß nicht mehr weiter. Seit Wochen wohnt ein Nachbar mit Parkinson bei ihr. Er ist bettlägerig, kann sich kaum bewegen. Schauen Sie, den habe ich aus seiner Wohnung rausgeholt. Er wohnt eigentlich im 8. Stock. Jetzt kümmere ich mich um ihn. Die Not der Menschen, die vorerst in der Stadt bleiben, ist groß. In langen Schlangen warten sie auf Hilfslieferung. Die Situation ist schwierig. Es gibt kein Wasser, keine Heizung. Es ist sehr kalt. Auch Svetlanas Wohnhaus wurde beschossen. Und plötzlich russische Artillerieeinschläge ganz in der Nähe. Alltag für die Menschen in Cherson. In ihrer Wohnung hat Svetlana die kaputten Fenster provisorisch mit Folie verhängt. Trotzdem dringt bei minus 4 Grad Feuchtigkeit ungehindert ein. Ihre kranke Großmutter versucht sich mit mehreren Decken gegen die Kälte zu schützen. Wir sind hier immer angezogen. Meine Großmutter liegt hier komplett angezogen. Das ist doch kein Leben. Bleiben oder fliehen? Für die Menschen in Cherson gibt es keine gute Perspektive.
Es sind keine Festungsmauern, die Europa an seinen Grenzen hochgezogen hat, sondern meterhohe Zäune mit Stacheldraht. Solche Grenzanlagen sollen Migranten auf dem Weg in die EU aufhalten. Und dabei ist nun offenbar ein junger Mann auch mit Waffengewalt zurückgedrängt worden. Diesen Verdacht legen jedenfalls internationale Recherchen nahe, an denen auch das ARD-Studio Wien beteiligt war. An der Grenze zwischen der Türkei und dem EU-Mitglied Bulgarien soll es zu dem Schuss gekommen sein, der mutmaßlich von bulgarischer Seite abgegeben wurde. Anna Tillack.
Beamte der bulgarischen Polizei bewachen die Grenze zur Türkei. Das Gelände um den Zaun selbst ist Sperrgebiet. Zutritt verboten. Was hier passiert, soll anscheinend niemand sehen. 3. Oktober 2022. Diese Männer wurden offenbar in die Türkei abgeschoben, wie sie später erzählen. Sie sind verärgert, Steine fliegen. Dann fällt ein Schuss. Ein junger Mann, der 19-jährige Abdullah, wird getroffen, geht zu Boden. Die Kugel dringt in seine Brust ein. Die anderen Flüchtlinge versuchen, sein Leben zu retten. Er kommt in ein türkisches Krankenhaus, wird operiert. Der Arztbrief liegt dem ARD-Studio Wien und europäischen Medienpartnern vor. Darin steht, er wurde durch ein Projektil verletzt. Eine Reporterin macht Abdullah in der Türkei ausfindig. Er beschuldigt die bulgarische Grenzpolizei. Ich hätte nie gedacht, dass auf mich geschossen wird. In einem Land, das sich europäisch nennt. Forensische Analysen des Handyvideos legen nahe, der Schuss kam von bulgarischer Seite und wurde wahrscheinlich aus ca. 30 Metern Entfernung abgegeben. Auf Bildern, die die Situation vor dem Schuss zeigen, sind auf bulgarischer Seite Fahrzeuge zu erkennen. Auch ein Land Rover Discovery, der von bulgarischen Einsatzkräften im Grenzgebiet genutzt wird. Die bulgarischen Behörden teilen auf Anfrage mit, am 3.10. habe es einen Gewaltausbruch an der Grenze gegeben. Steine seien geworfen und ein Polizist verletzt worden. Schüsse seien von ihrer Seite keine abgegeben worden. Der Druck auf die Grenze hat zugenommen. Allein in diesem Jahr gab es mehr als 150.000 Versuche, von der Türkei nach Bulgarien zu kommen. Viermal so viele wie im Vorjahr. Einige überleben die unwegsamen Wälder nicht und landen hier. In der Gerichtsmedizin in Burgas, bei Galina Mileva. Der Zustand der Leichen sei schlecht, sagt sie. Manchen fehle die Kleidung. Zu viele Flüchtlinge sind in den Stranja-Bergen gestorben. Diejenigen, die krank sind oder nicht laufen können, denn sie laufen ohne Wasser und Nahrung, die Schwachen werden zurückgelassen und sterben. Eigentlich kann sie hier 9 Körper aufbewahren. Weil unter den Toten immer mehr Flüchtlinge sind, hat sie improvisiert und eine Eistruhe besorgt. Dort liegen jetzt 3 Menschen, verpackt in schwarze Plastiktüten. Einer davon ist ein Flüchtling. Für einige ist der Weg über die EU-Außengrenze inzwischen tödlich. Der 19-jährige Abdullah hat den Schuss wie durch ein Wunder überlebt. Mittlerweile ist er wieder in Syrien.
Die Folgen unserer Umweltverschmutzung sind einerseits oft noch ziemlich abstrakt, wenn es zum Beispiel um die Klimaveränderungen in den nächsten 30 oder 40 Jahren geht. Andererseits sind sie oft genug, auch heute schon, mehr als konkret. So braucht man nicht viel Weitsicht, um zu erkennen, was die Abgase von Autos, Fabriken oder Kohlekraftwerken, angereichert durch den Qualm brandgerodeter Felder, anrichten können. In der indischen Hauptstadt Neu-Delhi ist es oft so schlimm versmoggt, dass Schulen geschlossen, Sportveranstaltungen abgebrochen werden und viele Menschen gar nicht erst auf die Straße gehen. Und so geht es beim Besuch der deutschen Außenministerin im zweitbevölkerungsreichsten Land der Welt nicht nur um Wirtschaftskontakte, sondern auch um diplomatisch engere Bande und gemeinsame Wege beim Klimaschutz. Sibylle Licht.
Wieder einmal liegt dichter Smog über der Industrieregion nördlich von Neu-Delhi. Indien produziert Feinstaub und Treibhausgase. Für Unternehmer Radishan Dixit ist klar, Indien braucht grüne Energie. Deshalb hat er auf dem Dach seiner Fabrik eine Photovoltaikanlage installiert mit deutschen Geldern. Das ist das Gebot der Stunde. Denn wir müssen an unsere nächsten Generationen denken. Auch an uns selbst. Viele Fabriken verursachen hier eine massive Umweltverschmutzung. Seine Firma verarbeitet die Milch von 500.000 Bauern etwa zu Käse. Für sein großes Molkereiunternehmen reiche die kleine deutsche Photovoltaikanlage auf dem Dach nicht aus. Deshalb hat er weitere Solarmodule angeschafft. Deutschlands grüne Außenministerin heute zu Besuch in Delhi, hier auf dem Weg in die Altstadt mit der U-Bahn. Deutschland wolle mit Indien die Zusammenarbeit bei der Energiewende ausbauen, so Baerbock. Dafür will die Regierung für das kommende Jahr einen Milliardenbetrag bereitstellen.
Mit Blick auf die Pro-Kopf-Emissionen müssen wir deutlich sagen, dass Indien deutlich unter den Pro-Kopf-Emissionen Deutschlands und auch der Europäischen Union liegt. Zugleich ist Indien eines der bevölkerungsstärksten Länder der Welt, weswegen die Regierung hier ja auch deutlich gemacht hat, dass man mit Blick auf die Emissionen eben umsteigen und aussteigen wird. Und die 1 Milliarde sind jetzt für das erste Jahr 23, vor allen Dingen auch für viele Projekte im Bereich Ausbau erneuerbarer Energien.
Die Umweltaktivistin Sinita Narain findet, Deutschland übe Druck auf die Schwellenländer wie Indien aus. Dabei setze Deutschland doch selbst auf Öl und Gas. Sie müssen verstehen, dass wir kein Vertrauen haben, wenn wir sehen, dass überall in Europa massiv in LNG-Terminals investiert wird, um Europa mit Flüssiggas zu versorgen. Da habe ich mehr Vertrauen in meine eigene Regierung als in die Europäer. Unsere Regierung will aus den schmutzigen Brennstoffen aussteigen. Deutschland will mit Indien eine langfristige Partnerschaft in Asien, um damit auch ein Gegengewicht zu Indiens Nachbarn China zu schaffen.
Und jetzt weitere Nachrichten mit dir, Thorsten.
Und da blicken wir zunächst auf einen Prozess in Brüssel. Dort stehen seit heute 10 Männer vor Gericht, die an einer Serie von islamistischen Terroranschlägen beteiligt gewesen sein sollen. Selbstmordattentäter hatten vor 6,5 Jahren am Flughafen und in einer U-Bahn-Station in Brüssel Sprengsätze gezündet und 32 Menschen getötet. Hunderte weitere wurden verletzt. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten unter anderem Mord und versuchten Mord vor.
Dienstag, 22. März 2016. Um 7.58 Uhr explodieren in der Abflughalle des Brüsseler Flughafens nacheinander 2 Sprengsätze. Eine Stunde später detoniert eine dritte Bombe in diesem Metrozug an der Station Malbeek, mitten im Brüsseler Europaviertel. Mehr als 300 Menschen werden an diesem Morgen verletzt, 35 sterben, unter ihnen auch 3 Attentäter. Später bekennt sich der sogenannte Islamische Staat zu den Anschlägen. Angeklagt sind 2 mutmaßliche Täter und 8 Hintermänner. Und schon jetzt ist klar, es wird ein Megaprozess. Das Gericht hat knapp 1000 Überlebende und Angehörige als Nebenkläger zugelassen. Ich war in der Metro und habe dort die Explosion erlebt. Meine Ohren waren verletzt und mein Gehör geschädigt. Seitdem muss ich ein Hörgerät tragen. Das war eine massive Veränderung in meinem Leben. Aber ich bin lebend da rausgekommen und darüber sehr glücklich. Die Verhandlung soll mindestens 9 Monate dauern.
Der Streit über ein Subventionspaket der US-Regierung hat das Treffen des Europäisch-Amerikanischen Handels- und Technologierates bestimmt. Bei den Gesprächen ging es um das US-Klimaschutzgesetz, das Unternehmen milliardenschwere Subventionen in Aussicht stellt, wenn sie US-Produkte verwenden oder in den USA produzieren. Die EU befürchtet Wettbewerbsnachteile. US-Außenminister Blinken äußerte sich nach den Beratungen optimistisch, Lösungen für beide Seiten zu finden. Gegen Russland sind neue Sanktionen in Kraft getreten. Seit heute darf kein russisches Rohöl mehr per Schiff in die EU importiert werden. Zudem haben die EU, die G7-Staaten und Australien eine Preisobergrenze von $60 pro Fass vereinbart. Reedereien und Versicherer, die Öltransporte aus Russland zu höheren Preisen organisieren, drohen Strafen. Mehr dazu von Anja Kohl.
Der Transport und die Versicherung von Öl über den Seeweg sind weitgehend in westlicher Hand. Ein scharfes Schwert. Offen ist dennoch, ob China und Indien sich an den Preisdeckel halten werden. Der Ölpreis hat aber zuletzt nachgegeben. Wir konnten auch beim Tanken zuletzt etwas aufatmen. 1,23 Euro kostete der Liter E10 noch vor 2 Jahren. Dann der Preisschock. Plus 70% auf mehr als 2 Euro nach Kriegsbeginn. Seither hat sich Sprit wieder um 12% verbilligt. Auf 1,83 im Schnitt. Da der Westen die Preisobergrenze relativ hoch angesetzt hat, ist ein neuer, heftiger Ölpreissprung eher unwahrscheinlich. Eine Stabilisierung des Preises durchaus denkbar.
In Baden-Württemberg sind 2 Mädchen auf dem Weg zur Schule von einem Mann, vermutlich mit einem Messer, angegriffen und schwer verletzt worden. Eine 14-Jährige erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Der Vorfall ereignete sich in der Gemeinde Illerkirchberg bei Ulm. Der mutmaßliche Angreifer sei ein Asylbewerber aus Eritrea, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Das Motiv der Tat ist noch unklar. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar sind heute weitere Achtelfinalpartien ausgetragen worden. Japan unterlag Kroatien im Elfmeterschießen 1:3. Nach der regulären Spielzeit und der Verlängerung hatte es 1:1 gestanden. Mühelos zog Brasilien ins Viertelfinale ein durch ein 4:1 gegen Südkorea.
Hinter diesem Tor lag fast 10 Jahre lang, bis 1945, der Schrecken des Konzentrationslagers Sachsenhausen. Zu denen, die hier eingesperrt wurden, gehörten politische Gegner der Nazis, Juden, sowjetische Kriegsgefangene. Sie mussten Zwangsarbeit leisten, Tausende wurden ermordet. Und so ist es wichtig, dass dieser Schrecken niemals vergessen wird. Da müsste man das ja eigentlich als positives Signal sehen, dass Jahr für Jahr hunderttausende Besucher durch dieses Tor gehen. Doch manchen Anwohnern wird es zu viel. Denn auf dem Weg, auf dem einst die Gefangenen zum KZ geführt wurden, gelangen auch die Besucher zur heutigen Gedenkstätte, nämlich direkt durch die angrenzende Stadt Oranienburg. Mir Fiedler war mittendrin in dieser Stadt und berichtet über einen Konflikt zwischen Erinnerungskultur und Alltagsrealität.
Auf diesem Weg haben Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg Zehntausende Häftlinge in das Konzentrationslager Sachsenhausen getrieben, mitten durch Oranienburg.
Die Konzentrationslager waren nicht irgendwo auf der Brache oder irgendwo auf dem Mond lokalisiert, sondern waren wirklich Bestandteil städtischer Gesellschaftsstrukturen. Und daran können wir sehen, wie eng im Nationalsozialismus Alltag und Verbrechen tatsächlich ineinander verwoben waren, weil es war sichtbar und man musste sich in irgendeiner Form dazu verhalten, denn auch das Wegsehen ist eine Form des Verhaltens.
Mehr als 200.000 Menschen waren hier bis 1945 gefangen. Tausende hat die SS in Sachsenhausen ermordet. Allein im Herbst 1941 durchschnittlich alle 3 Minuten einen sowjetischen Kriegsgefangenen per Genickschuss umgebracht. In einer extra dafür gebauten Anlage. Um Besuchern heute die Gräueltaten näher zu bringen, führt der Weg sie bewusst von Westen durch Oranienburg in die Gedenkstätte. In den Häusern der ehemaligen SS-Offiziere direkt an der Gedenkstätte leben heute Oranienburger, die dort seit Jahrzehnten wohnen. Die meisten haben sich daran gewöhnt, dass jedes Jahr bis zu 700.000 Besucher hierher strömen und Geld in die Region bringen. Rund ein Viertel der Besucher reist mit Bussen an. Dagegen regt sich in angrenzenden Straßen seit Jahren Widerstand.
Dann fahren die wieder ab, dann kommen ja die nächsten Busse. Jeder Bus braucht ja nur eine halbe Stunde nach Ankunft und Abfahrt und es ist wenig gerechnet, den Motor laufen zu lassen. Dann haben wir den ganzen Tag hier Buslärm und das ist nicht auszuhalten. Und natürlich auch die Abgase. Wenn der Wind von Osten kommt, haben wir die Abgase im Garten.
Diese Anwohner fordern, den Busparkplatz zu verlegen, zum Beispiel auf die andere Seite der Gedenkstätte. Weg vom Weg der Häftlinge durch die Stadt, vorbei am Finanzamt oder einer Brache. Angehörige der Opfer des Konzentrationslagers Sachsenhausen sind dagegen, werfen der Stadt sogar vor, sie wolle sich ihres historischen Erbes entledigen.
Die Gedenkstätte ist ein integraler Bestandteil der Stadt Oranienburg und liegt uns sehr am Herzen, das ist Teil unserer Persönlichkeit. Und wir pflegen Erinnerungskultur, ist es uns ganz wichtig. Und umso schwieriger ist es aber dann, wenn man Auseinandersetzungen hat, die, ich sag mal, auch eine Berechtigung haben. Also es gibt einen Besucherverkehr, der sich relativ erfreulich entwickelt, also es werden mehr Besucher. Der führt aber auch dazu, dass die Anwohner immer mehr belastet werden. Und deswegen müssen wir die Wegeführung etwas neu organisieren. Da haben wir es aber wieder mit historisch sensiblen Orten zu tun.
Der Hauptausschuss der Stadt Oranienburg empfiehlt jetzt, den vorhandenen Fernbusparkplatz einige hundert Meter entfernt auszubauen und Besucher hier nur hinauszulassen. Parken sollen die Busse auf der östlichen Seite der Gedenkstätte aber weiterhin durch das Wohngebiet fahren. Deswegen sind nicht alle Anwohner davon überzeugt. Aber diese Bürgerinitiative befürwortet den Kompromiss.
Damit können wir sehr gut leben, ne? Weil auch für alle Besucher es ist eine Entspannung. Entscheidend ist für uns eins, dass der Reisebusverkehr aus dem Wohngebiet wirklich entspannt, also rauskommt.
Für die Angehörigen der Opfer und die Gedenkstätte ist es wichtig, dass die Besucher nach wie vor durch die Stadt müssen, um das ehemalige Konzentrationslager zu betreten.
Wir wollen ja zeigen, wie es möglich gewesen ist oder unter welchen Parametern es im Menschen möglich gewesen ist, dass offensichtlich Menschen in ihrem städtischen Alltag solche Massenverbrechen, wie sie hier passiert sind, integrieren konnten. Obwohl ein Steinwurf weit entfernt zigtausende Menschen wirklich bestialisch ums Leben gekommen sind.
Am kommenden Montag wollen die Stadtverordneten in Oranienburg entscheiden, ob die Pläne umgesetzt werden. Die Angehörigen der Opfer hoffen, dass nach dem jahrelang schwelenden Streit alle diesen Weg mitgehen werden.
Und zum Schluss noch das Wetter. Sven, wie sind die weiteren Aussichten?
Ja, Ingo, das bleibt doch eine ziemlich kalte Angelegenheit in vielen Landesteilen. Also auch morgen wird es wieder ab und zu mal schneien. Aus Nordwesten wird es aber auch langsam milder. Und gerade Nordrhein-Westfalen war ja heute sehr tief temperiert. Deswegen gab es vielerorts tatsächlich eine Schneedecke, auch teilweise im Ruhrgebiet. Achim Otto hat diese Aufnahme mal gemacht, die sehr eindrücklich zeigt, was das auf den Straßen bedeutet. Das auch schon mal genommen, dieses Bild als Hinweis für das Verhalten in der kommenden Nacht. Also wirklich vorsichtig. Wir haben mal für Neuss geguckt, was allerdings in den nächsten Stunden bis morgen Mittag bei den Temperaturen passiert. Die gehen eindeutig nach oben. Deswegen wird aus dem Schnee dann gerade Richtung Nordrhein-Westfalen und in Teilen von Niedersachsen wieder Matsch. Und wir gucken den Verlauf mal auf unserem Film an. Da können Sie das nämlich sehr schön sehen. Von Nordwesten kommt diese wärmere Luft. Deswegen in diesem Bereich, wo es hier
nach Norden regnet, nach Süden schneit, ist eben die nasse Zone. Dahinter reißt es morgen ein bisschen auf, später kommen neue Schauer. Und die Zone mit Schneeregen, Schneefällen zieht langsam nach Osten und Südosten. Im äußersten Süden der Republik passiert wenig. Es ist allerdings weiterhin meist trüb, haben wir uns in diesem Dezember ja stark daran gewöhnt. Es gibt noch mehrere Bundesländer, die hatten noch überhaupt keinen Sonnenschein. Morgen früh 4, 5 Grad im Nordwesten, sonst minus 2 bis plus 3. Und morgen Nachmittag 6, 7 Grad im Nordwesten, das ist eben die wärmste Region, sonst 0 bis 5. Und das sind die Aussichten. Da sieht man weiterhin wechselhaft, vielleicht an der Ostsee sogar kurze Gewitter am Mittwoch, sonst vor allen Dingen in den Mittelgebirgen etwas Schnee oder Schneeregen. Nach Süden am Donnerstag ein paar Aufhellungen.
Genau, ein paar Sonnenzipfel habe ich da gesehen auf der Karte. Danke dafür.
Das war das Ziel.
Genau, danke Sven. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten kommen jetzt Menschen zu Wort, die in den vergangenen Jahrzehnten nach Deutschland gekommen sind. Und sie erzählen von Heimat und was Deutschsein für sie bedeutet. Die Sendung Hashtag unter Allmanns.
Und mit der Tagesschau melden wir uns dann wieder gegen 0.45 Uhr.
Wir sehen uns morgen Abend wieder. Bis dahin tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.
Tschüss.